Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Barbara Weber.
Ich kenne natürlich das, was Thilo Sarrazin vor allem damals auch in seinem Buch geäußert hat.
Meinungsfreiheit ist wichtig und ist ein Privileg, sobald es jetzt keine anderen Meinungen eingrenzt. Und das finde ich halt bei der AfD oder auch bei Sarrazin teilweise sehr schwierig.
Ich stehe überhaupt nicht zu dem, was die AfD oder Thilo Sarrazin sagt. Finde aber, dass es, glaube ich, eine Chance ist, dass man die hier einlädt, dass man klar gegen sie sprechen kann.
Weil Meinungsfreiheit ja auch dazu gehört, dass man auch andere Meinungen auch akzeptiert und toleriert.
Die Frage ist, muss man mit Rassisten reden oder muss man über Rassismus reden?
Im Endeffekt ist es ein Seminar, in dem es sich um Meinungsfreiheit dreht. Also sollte es jedem zugestanden werden, seine Meinung zu vertreten.
Von daher finde ich das jetzt nicht so schlimm.
Studenten der Universität Siegen. Meinungen zu einer umstrittenen Veranstaltung. Aufgenommen vom Siegener Campus TV. Stein des Anstoßes war ein Seminar zum Thema Meinungsfreiheit. Wie die Debatte ausging und wer letztendlich daran teilgenommen hat, darüber erfahren Sie später mehr. Die weiteren Themen. Das Böse, Teil 2 unserer vierteiligen Sommerreihe. Heute ist die Neigung zu bösen Taten ererbt oder erworben. Der Hamburger Tegelspark, wie eine 70er-Jahre-Wohnsiedlung Impulse setzt. Und kulturelles Erbe. Forscher an der Universität Marburg untersuchen Handschriften des Mittelalters. Doch zunächst Aufstieg der AfD. Psychologische Faktoren eines Phänomens.
Das ist die einzige Lösung im Moment und deshalb wählen wir AfD. Keine andere Partei bietet irgendwas an.
Die Politik ist eine Frechheit, die hier gemacht wird.
Es wird immer schlimmer.
Ich habe so einen Hals und habe so einen Frust.
Die Alternative für Deutschland ist für ihre Wähler alternativlos. Sie kommt vermeintlich den Bedürfnissen der Menschen entgegen. Aber welche Bedürfnisse sind das? Was verspricht diese Partei und was ist das Besondere an ihr im Vergleich zu anderen Parteien? Diesen Fragen ist die Sozialpsychologin Professor Eva Walter von der Universität Trier mit Kollegen und Studierenden nachgegangen.
Mit der AfD hat es erstmals eine rechtsextreme Partei in die Parlamente geschafft und als relativ neue Partei versucht die AfD, sehr heterogene Wählergruppen anzusprechen. Dementsprechend sind die Wahlprogramme auch widersprüchlich. Da findet man eine Mixtur sozialer Aspekte, wie beispielsweise kostenlose ÖPNV-Tickets für Kinder und Jugendliche, neben neoliberalen Wirtschaftsideen wie eine Steuerobergrenze. Zudem denkt die AfD fast alle Themen von einem Punkt der Migrationsthematik aus. Das heißt, man muss sehr genau hinschauen, was im Programm steht. Denn hinter Forderungen wie zum Beispiel nach mehr direkter Demokratie verbirgt sich dann der Volksentscheid gegen den Bau neuer Moscheen etwa. Und psychologisch betrachtet zielt die AfD sehr viel mehr als andere Parteien auf unbefriedigte Bedürfnisse der Bevölkerung und auf emotionale Faktoren ab.
Welche menschlichen Bedürfnisse, Sie haben es eben schon mal anklingen lassen, spricht die AfD denn jetzt an?
Je nach Wählergruppe sind das unterschiedliche Bedürfnisse. Beispielsweise Ostdeutsche, die sich als Menschen zweiter Klasse betrachten, verspricht die AfD Wertschätzung, wie wir meinen, zu einem hohen Preis, nämlich die Selbstaufwertung durch Abwertung von anderen, zum Beispiel von Minoritäten oder durch die Aufwertung der deutschen Nation. Damit wird Deutschsein quasi zum Wert an sich verklärt. Verunsicherten Konservativen hingegen verspricht die AfD eine Rückkehr in eine geordnete, heile Vater-Mutter-Kind-Familienwelt, die es so natürlich nicht mehr gibt. Weißen Männern, die sich durch die Liberalisierung der Gesellschaft verunsichert fühlen, verspricht die AfD Maskulinitätsrestauration durch Selbstheroisierung etwa als Retter der deutschen Nation. Und enttäuschte Nichtwähler spricht sie etwa dadurch an, dass der Politik nun endlich der Marsch geblasen wird. Also das verspricht Selbstwirksamkeit, das Gefühl, endlich etwas bewegen zu können. Insgesamt muss man sagen, vermittelt die AfD ein unterkomplexes Bild vieler Probleme, das allerdings suggeriert verunsicherten Menschen Sicherheit und Kontrolle.
Mit Vollende die Wende und friedliche Revolution auf dem Stimmzettel wirbt die AfD ja in Brandenburg. Laut jüngsten Umfragen mit Erfolg, denn sie könnte immerhin die stärkste Partei dort werden bei der Landtagswahl. Auf welche Gefühle ziehen solche Slogans ab?
Man muss sagen, dass für viele Menschen die Wende ein kritisches Lebensereignis war. Da klafft eine Wunde und diesen Leuten wird nun endlich die ersehnte Aufwertung und die Gleichstellung mit dem Westen versprochen. Das trifft im Osten die Sehnsüchte sehr vieler Menschen. Damit steht es der Partei zwar gar nicht in der Macht, das bei einer Landtagswahl zu ändern, aber sie suggeriert den Leuten das Gefühl, dass das endlich passiert. Zudem wird der Akt des Wählengehens, wie zum Beispiel in dem sächsischen Slogan »Trau dich Sachsen«, selbst zu einem heroischen Akt verklärt. Das bringt die Leute deswegen an die Wahlurne, weil es wieder Selbstwirksamkeit suggeriert. Das heißt, das Gefühl, oh, ich kann jetzt mal was bewirken. Ja, das ist genau das Gefühl, was die Leute vermissen, dass sie etwas bewirken können, dass sie etwas bewegen können, dass sie Einfluss haben. Allerdings muss man auch sagen, dass die AfD selbst erst Probleme hochspielt, die sie dann selber vorgeblich lösen können. Zum Beispiel spricht sie ja gerne von Masseneinwanderung. Davon kann ja im Osten schon gar nicht die Rede sein. Aber die AfD ist dann die Partei, die dieses Problem durch Abschotten, Ausgrenzen, Abschieben auch vorgeblich löst. Und das ist ein systemischer Aspekt innerhalb der AfD.
Eine Ihrer Thesen lautet ja jetzt, dass die AfD den Interessen ihrer Wähler widerspricht, trotz anderslautender Slogans. Inwiefern?
Wie gesagt, die AfD ist eine heterogene Partei, also zwischen der neoliberalen Alice Weidel und Björn Höcke liegen Welten. Aber Leute aus prekären Arbeitssituationen wählen die AfD auch. Doch wird die Situation dieser Menschen vermutlich nicht besser werden. Die AfD will keine Vermögenssteuer. Sie will die Erbschaftssteuer abschaffen. Sie will eine Steuerobergrenze. Hier werden also eher die Wohlhabenden bedient. Das könnte sich ändern, wenn Höcke sich innerparteilich durchsetzt. Aber auch dann ist fraglich, ob es soziale Wohltaten geben wird. Denn Höcke müsste dann den Konflikt mit der Wirtschaft suchen. Das ist unklar, ob das passieren wird.
Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, das Buch AfD psychologisch betrachtet von Eva Walter und Simon Idemann ist in diesem Jahr im Wissenschaftsverlag Springer erschienen.
You fucking shut down free speech and this used to be a fucking school? This is a school?
Studentenproteste an der Universität Berkeley anlässlich eines Auftritts von Breitbart-Blogger Milo Yiannopoulos. Die Universität Princeton veröffentlichte im vergangenen Jahr das Buch Speak Freely – Why Universities Must Defend Free Speech. Und auch hierzulande wird heftig darüber diskutiert, was an deutschen Hochschulen noch unter die Wissenschaftsfreiheit fällt und was nicht. Mehr als manche Beteiligte glauben, kritisieren Wissenschaftler. An den Universitäten werde zu viel moralisiert und zu wenig argumentiert. Welche Argumente wiederum in diesem Diskurs ausgetauscht werden? Darüber berichtet Ingeborg Breuer.
Philosophie und Praxis der Meinungsfreiheit hieß das Seminar, das der Siegener Philosoph Dieter Schönecker im Wintersemester 2018-2019 anbot. Zuerst gab es ein Blogseminar über das Buch des britischen Aufklärers John Stuart Mill über Freiheit. Dann wollte Schönecker rechte und linke Referenten zum Thema Meinungsfreiheit einladen. Unter anderem den wegen seiner migrationskritischen Thesen umstrittenen Erfolgsautor Thilo Sarrazin. Und dann auch noch Marc Jongen, Philosoph, ehemaliger Sloterdijk-Schüler und Landessprecher der AfD Baden-Württemberg. Aber
da habe ich insgesamt 15 oder 16 Einladungen verschickt und hatte am Ende dann nur 2 Zusagen aus dem linken Spektrum, von denen einer dann noch kurz vor Beginn der Vorlesungsreihe wieder abgesagt hat.
Die Einladung der beiden populären Rechten wurde zum Skandal.
Ich möchte nicht, dass diese Uni als rechte Uni dasteht, die eine Bühne für Rechtspopulisten bietet.
Der AStA, ebenso wie manche Studentengruppen, protestierten gegen die beiden Referenten. Die Uni weigerte sich, Mittel zur Durchführung der Veranstaltung zur Verfügung zu stellen. Allerdings nahm sie diese Weigerung zurück, nachdem die Medien kritisch über die Siegener Vorfälle berichtet hatten.
Es war dann am Ende immer noch so, dass ich zwar bestimmte Töpfe, die mir zustehen, als Professor nutzen durfte. Aber andere Mittel, die sozusagen die normalen Mittel, die mir zustehen jedes Jahr, die durfte ich nach wie vor nicht nutzen. Und das habe ich ganz klar als Angriff auf meine Wissenschaftsfreiheit verstanden.
Sarrazin und Jongen konnten ihre Vorträge also halten, von der Polizei geschützt. Aber die Ereignisse um das Siegener Seminar waren so umstritten, dass die Deutsche Gesellschaft für Philosophie im Frühjahr eine Tagung zum Thema Wissenschaft-Freiheit veranstaltete. Eine der Organisatorinnen, die Gießener Philosophin Professor Elif Özmen, nahm dort Stellung dazu, warum auch sie die Einladung nach Siegen ausgeschlagen hatte. Einerseits wolle sie als überzeugte Deutsche mit Migrationshintergrund nicht mit Vertretern der AfD auftreten, weil
die mir diesen Rechtsstatus, Deutsche zu sein, am Ende absprechen, unter anderem, weil sie sagen, das deutsche Volk umfasst 60 Millionen und alle anderen sind sozusagen keine wahren Deutschen. Worüber sollte denn ich mit diesen Personen eigentlich diskutieren?
Zum anderen aber sei sie der Auffassung,
dass die Art und Weise der Veranstaltung und der Veranstaltungsdurchführung hochproblematisch ist. Die Frage ist, unter welchen Voraussetzungen man nicht wissenschaftliche Akteure an Universitäten sprechen lässt. Und gute Anlässe sind, dass sie als kompetente, betroffene Sprecher zu dem Gegenstand, das war in diesem Fall Meinungsfreiheit, etwas beizutragen haben. Und ich sehe das eigentlich bei beiden nicht.
Der Züricher Philosoph und Habermas-Schüler Professor Lutz Wingert dagegen sah die Kriterien der Wissenschaftlichkeit bei der Siegener Veranstaltung durchaus gewährleistet.
Weil man versucht hat, eine Theorie der Meinungsfreiheit an Erfahrung mit Meinungsfreiheit zu überprüfen. Und man hat Leute, die Erfahrung mit der Meinungsfreiheit machen, wie Thilo Sarrazin oder Marc Jongen. Man hat diese Leute eingeladen, um ihre Erfahrungen und ihre Schlussfolgerungen aus ihren Erfahrungen mit Meinungsfreiheit und der Bundesrepublik Deutschland zu diskutieren. Jeder der Referenten musste vorab seinen Vortrag abgeben. Und der Kollege Schöniger hat diesen Vortrag mit den Studierenden zusammen diskutiert. Und die Studierenden waren vorbereitet, konnten kritische Fragen stellen. Und insofern war es eine Pflicht zur kritischen Prüfung und zur Ermächtigung eines eigenständigen Urteils, das Schöniger den Studierenden hier auch ermöglicht hat.
Der Siegener Fall bleibt umstritten. Aber die Diskussion um das, was an Hochschulen gesagt und gelehrt werden darf, geht weiter. Im Lit-Verlag erschien in diesem Jahr die Aufsatzsammlung »Die Freiheit der Wissenschaft und ihre Feinde«. Der Kölner Jurist und Präsident des Deutschen Hochschulverbandes, Professor Bernhard Kempen, kritisierte auf der letzten Konferenz seines Verbandes, dass an den Hochschulen die Toleranz gegenüber anderen Meinungen sinke. Und zwar sowohl von Seiten der Studierenden als auch der Lehrenden.
Das ist nicht nur ein studentisches Phänomen. Es sind auch die Studierenden, ja, aber wir beobachten, dass es auch bei den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch bei den Professorinnen und Professoren sehr wohl eine Haltung gibt, die letztlich sozusagen diskursverweigernd ist. Die Bereitschaft, unbequeme, andere Meinungen gleich zu tabuisieren und zu diffamieren, die ist weit verbreitet, über die Studierendenschaft hinaus.
Besonders in den USA wird die Freiheit von Forschung und Lehre durch eine überzogene Idee politischer Korrektheit zunehmend eingeschränkt. Texte und Äußerungen, die von Minderheiten als verletzend empfunden werden könnten, müssen mit Warnhinweisen versehen werden. Umstrittenen Wissenschaftlern werden Auftrittsmöglichkeiten verweigert. Eine Übermoralisierung, die den für die Forschung so wichtigen freien Austausch von Ideen behindert, klagen auch viele liberale Professoren. Das seien pathologische Entwicklungen, so auch der Münsteraner Jurist Professor Thomas Gutmann. Aus seinen eigenen Veranstaltungen kenne er dergleichen allerdings nicht.
Immer mehr Leute glauben, sich in irgendeine Gruppenidentität einzuführen und allen anderen Leuten dann verbieten, in irgendeiner Weise auch noch wissenschaftlich irgendetwas zu sagen, was mit dieser Gruppenidentität zu tun hat. Oder die sogenannte Safe-Space-Bewegung, die letztlich sagt, die Universität muss ein Raum sein, in dem es keine kognitiven Dissonanzen mehr geben darf, in dem ich in dem, so wie ich bin, nicht verunsichert werden darf, in dem ich also nichts lernen muss. Das ist eine Vorstellung, die der Idee von Universität, der Idee von Wissenschaft radikal entgegengesetzt ist.
Unbekannt sind solche Entwicklungen allerdings auch in Deutschland nicht. Zum Beispiel, als Ende April eine Gruppe von Studierenden anonym im Internet die Absetzung der Frankfurter Ethnologieprofessorin Susanne Schröter forderte, die eine Konferenz zum muslimischen Kopftuch veranstaltete. Begründung: sie bediene damit rechtspopulistische Themen. Oder als im Jahr 2015 Studenten einen anonymen Blog einrichteten. Dort wurden dem prominenten Politikwissenschaftler Herfried Münkler rassistische Stereotype, Chauvinismus und Eurozentrismus vorgeworfen. Und weil er in seiner Vorlesung gesagt hatte, dass Frauen in der Geschichte des politischen Denkens erst zu Anfang des 20. Jahrhunderts eine Rolle spielten, wurde er als Sexist verunglimpft. Der Berliner Stalinismus- und Gewaltforscher Jörg Barbarowski wiederum wird von einer trotzkistischen Hochschulgruppe verfolgt, seit er den Verfasser einer kritischen Trotzki-Biografie in sein Kolloquium einlud. Zudem kritisierte der Historiker während der Flüchtlingskrise 2015 mit scharfen Worten die merkelsche Politik und forderte eine restriktivere Asylpolitik. Seither wird er der Flüchtlingshetze und Geschichtsfälschung bezichtigt. Und wird darüber hinaus, so Bernhard Kempen,
verfolgt bis ins Privatleben hinein, bis zur Androhung physischer Gewalt. Dieser Mann ist, wenn Sie ihn heute begegnen, schon schwer gezeichnet durch diese Vorgänge. Ja, dieser Mann betreibt Faschismusforschung und konzentriert sich dabei auch auf das stalinistische Unrecht in der früheren Sowjetunion. Das ist ein Forschungsgegenstand wie andere auch und damit darf man sich befassen. Mir fehlen da wirklich die Worte, wie man auf die Idee kommen kann, diesen Mann als einen verfassungsfeindlichen Extremisten einzustufen. Mir fehlen aber auch die Worte, wenn ich daran denke, wie lange die Hochschulleitung der Humboldt-Universität gebraucht hat, um sich schützend vor Herrn Barbarowski zu stellen.
Anstelle des sachlichen Überprüfens von Argument und Gegenargument, so auch Lutz Wingert, komme es zunehmend zu einer Moralisierung des akademischen Diskurses. Mit der Folge,
dass Argumente nicht mehr geprüft werden, sondern nur noch Gesinnungen. Und das ist eine ungute Tendenz. Es gibt eine politisch korrekte identitäre Bewegung, die nur noch darauf achtet, zu erkennen, zu welchem Stamm jemand gehört. Und die Frage ist, wenn er zum richtigen Stamm gehört, dann wird er in Ruhe gelassen. Wenn er zum falschen Stamm gehört, dann wird er attackiert. Und wenn du nicht zum richtigen Stamm gehörst, bist du moralisch minderwertig. Und damit schließt er Debatten.
Doch solche Moralisierungen widersprechen geradezu dem Anspruch von Wissenschaft. Denn Wissenschaft bedeutet das systematische Begründen von Thesen, das kritische Abwägen von Argumenten und rationale Reflexion. Und zwar unabhängig davon, wie beunruhigend oder gar schockierend die Ergebnisse einer solchen Reflexion sind.
Wissenschaftsfreiheit zielt auf begründete Urteile. Man kann nicht aber sagen, der Klimawandel ist menschengemacht und dann einige Hinweise wie zunehmende Hitzeperioden anzuführen, sondern man muss dann andere Deutungen von Phänomenen berücksichtigen und entkräften. Und man muss die Art und Weise, wie man Daten erhebt, offenlegen. Man kann sich wenig berufen auf, das haben auch andere gesagt.
Wissenschaftsfreiheit ist ein Unterpunkt der Meinungsfreiheit, wie sie in Artikel 5 des Grundgesetzes garantiert ist. Und deshalb schreibt der ehemalige Verfassungsrichter Friedhelm Hufen in dem Buch »Die Freiheit der Wissenschaft und ihre Feinde«:
Kennt sie keinen Vorbehalt der politischen Korrektheit, etwa in Bezug auf Gender, Rasse, sexuelle Präferenzen, Religion und so weiter. Grenzen ergeben sich erst bei der konkreten Gefahr von Straftaten und Eingriffen in die Grundrechte Dritter.
Das heißt, die Rechtsordnung zieht die Grenze für die Freiheit der Wissenschaft. Aber nicht einzelne Gruppen, so Bernhard Kempen, die meinen,
sie wüssten sozusagen, was noch erträglich ist, was noch zum Meinungsspektrum gehört und was nicht mehr zum Meinungsspektrum gehört. Die Antwort ist, es gehört alles zum Meinungsspektrum und auch zum wissenschaftlichen Meinungsspektrum, was nicht strafrechtlich verboten ist.
Auch Positionen, die äußerst streitbar sind. In den 80er Jahren etwa vertrat der bis dahin hoch angesehene Historiker Ernst Nolte im sogenannten Historikerstreit die These, die nationalsozialistische Judenvernichtung sei von den früheren stalinistischen Terrorakten in der Sowjetunion inspiriert. Und insofern sei der, so Nolte, Archipel Gulag ursprünglicher als Auschwitz. Dies mag man hochproblematisch finden, aber
das alles ist nicht verfassungswidrig oder verfassungsfeindlich. Damit darf man sich auseinandersetzen, ohne dass man sich deswegen strafbar macht. Und dann ist es die Aufgabe der anderen, die meinen, dass damit Teile der historischen Wahrheit ausgeblendet oder in ihrer Bedeutung nicht richtig erfasst werden, dagegen zu halten und Argumente vorzutragen. Genau diesen rationalen Diskurs, den vermisse ich.
Und was ist mit dem renommierten australischen Moralphilosophen John Finnis, der mit naturrechtlichen Argumenten und starken Worten Abtreibung und Homosexualität verurteilte, letztere sogar mit Sodomie verglich? In Oxford forderten Studenten, ihm deshalb die Lehrerlaubnis zu entziehen. Eine Forderung, die Moralphilosophin Elif Özman problematisch findet.
Grundsätzlich hätte ich große Bedenken, Positionen aus dem Diskurs auszuschließen. Mhm. Es ist nicht homophob zu sagen, dass die Ehe zwischen Mann und Mann und Frau durch die deutsche Verfassung nicht gedeckt ist. Also da brauchen wir nicht irgendwelche Realhomophoben, ne? Wissenschaftler, sondern da gibt es genügend auch, wie soll ich sagen, anständige Verfassungsjuristen, Politiker, die diese Position vertreten. Gerade in der normativ verstandenen Philosophie nehmen wir uns und müssen uns auch das Recht herausnehmen, das aktuell geltende Recht, das positive Recht in Hinsicht auf ethische Legitimität, Gerechtigkeit und so weiter zu reflektieren. Was sollen wir denn bitte sonst tun?
Ebenso wenig gerechtfertigt findet Elif Özman, wenn der australische Philosoph Peter Singer in Deutschland immer wieder beschimpft und von Veranstaltungen ausgeladen wird. Als Utilitarist misst Singer eine moralische Handlung daran, ob sie Leid vermeidet bzw. Glück befördert und bestreitet deshalb das unbedingte Lebensrecht schwerstbehinderter Säuglinge. Die Tötung eines Säuglings könne unter gewissen Umständen Leid vermeiden.
Man muss sich diesen Argumenten selbstverständlich stellen und das kann man ja auch. Dafür sind beispielsweise Universitätsseminare ja auch da, dass wir unseren Studierenden zeigen, wie man Argumente, aber eben auch gute Gegenargumente entwickeln kann. Was ich absolut unerträglich finde, ist einer Person wie Peter Singer, der einen großen Teil seiner Vorfahren durch die Vernichtungspolitik des deutschen Nationalsozialismus verloren hat, weil die alle ermordet worden sind, vorzuwerfen, er sei ein Nazi. Und das ist das, was in Deutschland immer dann, wenn er versucht aufzutreten, regelmäßig passiert.
Auseinandersetzung also statt Ausschluss, argumentieren statt moralisieren, seien die Merkmale der akademischen Freiheit. Da sind sich viele Forscher einig. Warum soll das nicht auch für Personen wie Thilo Sarrazin oder Mark Jongen gelten? Schon vor 200 Jahren wusste der Philosoph John Stuart Mill, dass man auch von umstrittenen oder vermeintlich falschen Positionen lernen kann, weil man dann lernt, die eigene Haltung besser zu verteidigen. Dies mag nicht immer einfach sein, ist aber das Gebot liberaler Demokratien.
Sinkt die Toleranz gegenüber anderen Meinungen auch an Hochschulen? Ingeborg Breuer berichtete. Psycho, der klassische Thriller schlechthin. Die Szene, in der die weibliche Hauptfigur unter der Dusche erstochen wird, zählt zu den bekanntesten der Filmgeschichte. Die von Anthony Perkins verkörperte Figur des Serienmörders Norman Bates erlangte große Berühmtheit. Was machte ihn zum Mörder? So viel verrät der Film. Bates litt unter seiner herrschsüchtigen Mutter, die er übrigens Jahre zuvor ermordet hatte. Aber woher kam sein Hang zur Gewalttätigkeit? Lag es an der Erziehung oder waren es die Gene? Mit solchen Fragen beschäftigen sich auch die Wissenschaftler, die menschliche Gewalttätigkeit und antisoziales Verhalten erforschen. Matthias Henjes beginnt seine Spurensuche an der Universitätsklinik Aachen.
Hier haben wir jetzt zum Beispiel so ein aggressives Autorennspiel, wo die Probanden einfach Punkte sammeln können, indem sie durch so bunte Gegenstände auf der Fahrbahn fahren können. Und es gibt aber eine Bedingung, da kriegen sie dann Punkte, wenn sie die Fußgänger überfahren. Dann möchte ich natürlich wissen, was passiert im Gehirn genau zu dem Zeitpunkt, wenn der Fußgänger überfahren wird.
Uniklinik Aachen, psychologische Abteilung, ein kleiner, weiß gestrichener Raum. Die Doktorandin Leandra Nolte blickt durch eine Glasscheibe auf den Kernspintomographen, die Röhre.
Du bist bereit?
Ich bin bereit.
Cordula Kemper, medizinisch-technische Assistentin, startet den Computer und der Tomograph zeichnet Bilder vom Gehirn der Versuchsperson in der Röhre auf, Schicht für Schicht. Im Rechner weiterverarbeitet, zeigen sie den ganzen Kopf.
Hier sieht man schon das Ohr. Und ich gehe jetzt ein bisschen schneller durch, dann kann man das auch besser erkennen. Hier kommt das Auge, Nebenhöhle, das ist die Wirbelsäule, das ist Kleinhirn, hier oben alles ist Großhirn. Und dann geht es jetzt auf der anderen Seite auch schon wieder raus.
Leandra Nolte will genauer bestimmen, welche Hirnregionen agieren, wenn die Versuchspersonen auf Fußgänger zurasen. Die grobe Verteilung der Aufgaben im Gehirn ist bekannt. Für Aggression ist das limbische System zuständig, erläutert die Psychologin Ute Habel.
Prominenter Vertreter dieses limbischen Systems ist der Mandelkern oder auch Amygdala genannt. Alles, was wir so wahrnehmen, geht erstmal an die Amygdala und die bewertet, um es ein bisschen einfach zu machen, die bewertet sehr schnell, gut oder schlecht, und die ist sehr stark vernetzt mit sehr vielen anderen Arealen und vor allem eben auch mit den frontalen Hirnstrukturen, von denen wir glauben, dass sie ganz wesentlich sind für Planung und Kontrolle.
Wenn jemand seine Aggression nicht kontrollieren kann, liegt es also am Zusammenspiel der frontalen Hirnregionen mit der Amygdala. Entweder ist der emotionale limbische Einfluss zu stark oder die Regulation durch die frontalen Hirnstrukturen ist zu schwach. Präziser kann die Hirnforschung Ursachen von Aggressivität bisher nicht benennen, betont Professorin Habel. Sie ist Sprecherin eines Graduiertenkollegs, in dem junge Psychologen, Mediziner und Biologen interdisziplinär nach neuronalen Grundlagen von Aggressivität und Impulsivität, also der Neigung zu unkontrolliertem Verhalten, suchen. Die Doktorandin Lena Hofhansel hat sich mit der These befasst, dass Gewalttäter charakteristische Defizite in frontalen Hirnregionen haben, und konnte bestätigen,
dass, wenn meine Straftäter sehr viel antisoziales Verhalten zeigen, sie auch sehr viel weniger graue Substanz vom Gehirn in frontalen, aber auch temporalen Regionen haben.
Sie kann diese Defizite aber bisher nicht quantifizieren. Und sie leidet unter einem Problem, das praktisch die gesamte Aggressionsforschung behindert. Von den Neurowissenschaften über die Genetik bis zur Psychologie. Ihre Erkenntnisse sind nicht allgemeingültig, weil sich zu wenig Personen untersuchen lassen. In ihrem Fall waren es gerade mal 27 Straftäter. Parallel zur Grundlagenforschung erproben Wissenschaftler des Aachener Teams auch neue Therapien, wie das Neurofeedback. Ute Habel.
Wir legen die Probanden in den Tomographen und melden ihnen ihre eigene Hirnaktivierung zurück, die sie dann versuchen zu kontrollieren. Man sagt, du siehst hier, dieser Balken entspricht deiner Hirnaktivierung, versuch den Balken nach oben zu schieben. Was genau dir dabei hilft, können wir dir nicht sagen. Versuch vielleicht an das eine oder das andere zu denken und du siehst ja, dann passiert irgendwas. Und Menschen können das tatsächlich lernen, Einfluss auf ihre Hirnaktivität zu nehmen. Und die Idee ist natürlich, dass, wenn sie das mal gelernt haben, wir den Tomographen nicht mehr brauchen, sondern dass sie dann selbst wissen, daran zu denken, hilft mir, diese Struktur im Gehirn zu regulieren. Und das ist natürlich alles Zukunftsmusik. Wir hoffen.
Andere Methoden, aber ähnliche Probleme, haben Forscher in den empirischen Sozialwissenschaften. Sie dokumentieren die Entwicklungswege junger Menschen durch Befragungen und versuchen auf der Basis dieser Selbstauskünfte erblich vorgegebene Faktoren und Einflüsse der Umwelt zu benennen. Beliebt sind vor allem Studien mit Zwillingen, weil die genetischen Vorgaben dabei klarer erkennbar sind. Im Großprojekt Twin Life an den Universitäten Bielefeld und Saarbrücken suchen Soziologen und Psychologen auch nach Ursachen für antisoziales Verhalten.
Wir haben jetzt selbst in unseren eigenen Studien gefunden, dass hier ein starker genetischer Effekt ist und erstaunlicherweise eben ein relativ geringer Aspekt der Familienumwelt. Und das ist ein deutlicher Widerspruch zu dem, was viele uns erzählen, dass vor allem zum Beispiel die Erziehung durch die Eltern solche Merkmale mit beeinflusst.
Doch die Erbanlagen schlagen viel stärker durch, als man lange dachte, berichtet Professor Rainer Riemann, Projektleiter in Bielefeld. Das Einkommen der Eltern etwa spielt keine entscheidende Rolle. Und die Erziehung lässt sich ohnehin nicht eindeutig als Umweltfaktor bezeichnen.
Kinder erziehen ihre Eltern mindestens so stark, wie die Eltern ihre Kinder erziehen. Das heißt, viel in unserer Erziehung ist ja ein Reagieren auf das Verhalten der Kinder.
Und so fließen genetische Anlagen der Kinder in die Erziehung ein. Der Psychologe Riemann und der Soziologe Martin Diewald ebenfalls Projektleiter in Bielefeld, bestätigten dieses Ergebnis in einer aktuellen Studie zum Phänomen der Externalisierung, also der Neigung, eigene Probleme auf die Umwelt zu übertragen und sich dort abzureagieren, etwa durch Gewalt. Resultat? Unter Kindern derselben Familie kann das Externalisierungsverhalten sehr unterschiedlich sein. So gering ist der Einfluss der Erziehung. Der große Kreis der Teilnehmer verleiht der TwinLife-Studie eine solidere statistische Basis als vielen anderen empirischen Erhebungen. Seit 2014 befragen die Forscher im jährlichen Turnus rund 4000 Zwillingspaare und ihre Familien bei Hausbesuchen oder am Telefon. Weiterer Vorteil: Da die Deutsche Forschungsgemeinschaft das Projekt für 12 Jahre fördert, können die Wissenschaftler oft beobachten, wie aus Kindern Jugendliche und aus Jugendlichen junge Erwachsene werden. Professor Diewald.
Um bei dem Beispiel zu bleiben der jungen Erwachsenen, die aus den Elternhäusern langsam rauswachsen oder auch schon, wenn sie noch zu Hause leben, sich mehr oder weniger selbstständig machen. Und dann heißt es dann, ja, wenn die in Peergroups sind, die selber auch eher zu antisozialem Verhalten neigen, dann ist das ein entscheidender Faktor. Ah ja, aber wie kommen die in diese Peergroups? Die suchen sie sich aus. Und das suchen sie sich natürlich auch aus aufgrund ihrer bestimmten genetischen Veranlagung. Deswegen ist diese Trennung zwischen genetischen Einflüssen und Umwelteinflüssen auch nicht ganz so einfach.
Die Forscher sind mittlerweile einig, dass genetische Disposition und Umwelteinflüsse zusammenwirken, wenn ein Mensch zum Verbrecher wird. Doch einzelne Faktoren kann keiner bestimmen. Auch die Genetiker nicht, hält Riemann fest.
Wir haben Menschen in vergleichbaren Umwelten. Die einen reagieren da sehr stark drauf, die anderen reagieren eben sehr wenig darauf. Und man hat eben herausgefunden, dass ein bestimmtes Gen, ein Monoaminooxidase, Gen A, da einen großen Unterschied macht. Und die einen eben dann tatsächlich zu antisozialem Verhalten neigen, während die anderen eben das nicht tun.
Als Quelle des Bösen lässt sich dieses Gen mitnichten bezeichnen. Es ist nur der besterforschte unter den vielen Kandidaten, die Einfluss auf antisoziales Verhalten haben. Riemanns Kollege Martin Diewald betont,
dass es sehr schwer ist, einzelne Gene habhaft zu machen für irgendeine komplexe Eigenschaft oder ein Verhalten. Dazu bräuchte man sehr hohe Fallzahlen bei den geringen Beiträgen, die einzelne Gene hier leisten. Das sind nicht die genetischen Ursachen, sondern das sind sogenannte Kandidatengene, die beispielhaft dafür stehen, dass es solche genetischen Einflüsse gibt.
Und welche Rolle spielt der einzelne Mensch selbst? Ist er bloß ein Spielball seiner Erbanlagen und zum kleineren Teil seiner Umwelt? Die Eigenverantwortlichkeit ist nach wie vor die Basis unseres Rechtssystems oder anders formuliert als freier Wille, eine Grundlage westlichen Denkens.
Ja, die Eigenverantwortlichkeit, was ist das? Wenn Sie da Soziologen, Psychologen und Philosophen zusammensetzen, und das haben wir sogar schon mal gemacht, dann werden Sie da keine Einigkeit finden, was das überhaupt eigentlich ist. Das ist ein psychisches System der Zurechnung. Und das funktioniert in der Tat so, dass man ein Stück weit Menschen aktivieren kann, verantwortlich zu handeln. Aber das würde ich nicht gleichsetzen mit einem ganz engen Begriff von, du bist ja selber ganz dafür verantwortlich, was du tust und lässt und welche Konsequenzen das hat.
Für Diewald ist das Konzept der Eigenverantwortlichkeit nur eine Krücke, ein pädagogischer Hebel, um zu verantwortungsvollem Handeln zu motivieren, durch Appelle oder engmaschige soziale Einbindung.
Man wundert sich manchmal, wie banal es ist. Innerhalb der Familie haben gemeinsam eingenommene Mahlzeiten, also wenn das wirklich regelhaft der Fall ist, offensichtlich einen ganz guten Einfluss. Innerhalb der Schule, Mentoringprogramme, Beziehungen zu Personen, die stabilisierend wirken. Das sind Beispiele dafür, wie eine bestimmte Disposition zu antisozialem Verhalten doch eben abgeblockt wird oder in eine Richtung gelenkt wird, wo sie insgesamt gesellschaftlich weniger schädlich ist.
Aktuelle Forschungen zu den Ursachen von Gewalttätigkeit und antisozialem Verhalten. Matthias Henjes berichtete. Hamburg ist im Architekturfieber. Der 25. Architektursommer lockt die Menschen zur Beschäftigung mit Städtebau und Stadtplanung. Und in einer Zeit, in der Wohnungen fehlen, gilt ein Augenmerk dem Wohnungsbau vergangener Jahrzehnte. Zum Beispiel den Großwohnsiedlungen der 50er, 60er und 70er Jahre. Eine dieser Siedlungen ist der Hamburger Tegelspark. Doch wie ist das, was damals entworfen wurde, heute zu beurteilen? Ursula Storos sucht Antworten vor Ort.
Tim Ort, Hamburger Architekt und Stadtplaner, begeht seinen Tegelspark. Eine Wohnsiedlung in Hamburg-Poppenbüttel, die er vor 50 Jahren geplant hat und die er Mitte der 70er Jahre realisieren konnte.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Geschosse. Ja. 8 Geschosse sind das, die sind im Zentrum, um den Platz rum. 8-geschossige Häuser.
Tim Ort zeigt auf 3 weiß verputzte Hochhäuser, die die Siedlung zur einen Seite hin begrenzen. Sie stehen am Rand eines Parks und angrenzenden Naturschutzgebiets und ragen weit in den Himmel. Balkone mit Blick ins Grüne. Dies sind die höchsten Häuser hier, sagt Tim Ort. Sonst?
Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, 3-geschossig, 4-geschossig und Reihenhäuser auch.
Als Tim Ort die Siedlung plante, wollte er vor allem, dass sich die Menschen hier wohlfühlen und eine Heimat finden können. Er schuf Wohnungen, die hell, geräumig und gut durchlüftbar sind, von denen man das gesamte Wohnumfeld überblicken kann. Die öffentliche Straße auf der einen, den privaten Hof auf der anderen Seite.
Zum Wohnhof hin haben sie ein kleines Gärtchen, einen Vorgarten und die haben die Möglichkeit, den Garten zu nutzen.
Sattgrüne Wiesen, Spielgeräte für die Kinder, schattige Bänke für Nachbarschaftstreffen. Außerdem hat jedes Haus im Souterrain einen Gemeinschaftsraum.
Sie haben da früher Feste gefeiert, Kinderfeste gefeiert und diese ganzen Sachen, die man in der Wohnung nicht so gerne feiert.
Der 1975 erbaute Tegelspark liegt verkehrsgünstig, ist weitläufig bebaut und bietet, so Hille von Seggern, in vielerlei Hinsicht mehr als andere Großsiedlungen der Nachkriegszeit. Die Architektin und Professorin für Freiraumplanung an der Universität Hannover hält den Tegelspark für wegweisend. Bis heute.
Es war ja eine Zeit, da war so der erste Druck der Nachkriegszeit war vorbei. Es gab ja auch schon die Kritik an den Großwohnsiedlungen und also gab es hier so die Frage, was muss man denn anders machen?
Etwa 7000 Menschen in 2200 Wohnungen leben heute in Tegelspark. Menschen aller Altersgruppen aus allen Schichten. Tim Orts Konzept, dass es für alle ebenso großzügigen wie passenden Wohnraum geben soll, ging auf, sagt Hille von Seggern.
Das war ja ganz neu. Die anderen Großsiedlungen hatten ja alle die gleichen Wohnungen, also alles Sozialbauwohnungen. Dieses hatten die Einfamilienhäuser, die Reihenhäuser, Eigentumswohnungen, Altenwohnen, also zweigeschossige Wohnungen. Und das war ja ein völlig neues Angebot an Wohnen.
Neu war auch, dass der Tegelspark auf den ersten Blick nicht als eigene Siedlung zu erkennen ist, ergänzt der Raumplaner Thomas Gräbel. Hier fügen sich viele Bauten unauffällig in die früher bereits vorhandene Bebauung des Stadtteils ein.
Dass die kleinen, die Einfamilienhäuser eben eine Fortführung waren der bestehenden Einfamilienhaussiedlung. Also dass es da einen ganz weichen Übergang geht. Also dass es erst die kleinen Häuser bei den kleinen Häusern geht und dass sich das dann eigentlich zum grünen Raum hin von dieser ursprünglichen Bebauung am weitesten wegliegt, dass es dann erst diese Steigerung gibt zu den hohen Häusern.
Auch die Bewohner der damals neuen Siedlung waren keine Fremdkörper im Stadtteil, sondern wurden in vorhandene Strukturen integriert, sagt Thomas Gräbel.
Man hat hier schon ganz bewusst geguckt, dass man halt Schulbauten entwickelt in dieser Schnittstelle zwischen dem alten und dem neuen Quartier, so dass eigentlich die Schüler aus beiden Bereichen dann dahin gehen.
Hille von Seggern, Tim Ort und Thomas Gräbel haben jetzt Tegelspark-Bewohner befragt, wie zufrieden sie mit ihrem Wohnquartier seien. Das Ergebnis: Die meisten Menschen wohnen gerne hier, sie schätzen das Grün, die geräumigen Wohnungen und die nachbarschaftliche Nähe. Das bestätigt eine Anwohnerin, die gerade vorbeikommt.
Die Leute machen hier alle auch Dorffeste zusammen, sie tun sich hier zusammen und dann grillen sie und so. Das ist schon schön so.
Allerdings hat die Frau auch Kritik. Bei den 8-stöckigen Bauten da vorne, da würden die Leute sich weniger um Sauberkeit und Nachbarschaft kümmern.
Da vorne, ja, die denken, naja, morgen ziehe ich vielleicht aus oder ich verliere die Wohnung oder so, was geht mich das alles an? Aber das ist, glaube ich, überall so.
Ein altes Problem, sagt der Stadtplaner Jo Clausen-Segelke. Der hochverdichtete Wohnungsbau der frühen Großsiedlungen, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind, hat eben nicht nur Wohnungen, sondern auch soziale Probleme geschaffen.
Mit der Tendenz eben, dass die Menschen der Stadt entfliehen wollten und dass vor allem junge Familien, die sich das leisten konnten, aus der Stadt herauszogen. Seit Anfang der 70er Jahre bis Mitte 85 hat die Stadt an Bevölkerung verloren.
Folge waren Konzepte wie der Tegelspark. Statt Wohntürme kleinere Einheiten.
Ein anderer Inhalt dieser neuen Konzeption war eine größere Durchmischung der unterschiedlichen Wohnungstypen. Dass man eben Einfamilienhäuser, Doppelhäuser oder Reihenhäuser und dann eben Geschosswohnungsbau gemischt hat, um eben auch eine soziale Durchmischung zu erreichen.
Neu gebaute Stadtteile heute verfolgen das Ziel, Arbeiten und Wohnen näher zusammenzurücken und dadurch Verkehr und lange Anfahrtswege zu vermeiden, konstatiert Jo Clausen-Segelke, der an der Hamburger Hafen-City-Universität Stadtplanung unterrichtet.
Also heute ist es ganz sicherlich so, dass die Familien wieder zurück in die Stadt wollen, weil da das Angebot da ist, was sie suchen an Versorgung, an Freizeit, an kurzen Wegen vor allen Dingen, also nicht auf das Auto angewiesen zu sein. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt.
Das Zauberwort heute heißt Nachverdichtung. Auf vielen zentral gelegenen Grünflächen in Großstadtgebieten entsteht jetzt neuer Wohnraum. Wie wohl sich die Bevölkerung damit fühlt und wie Stadtplaner in 20 Jahren darüber denken werden, ist allerdings sehr ungewiss, sagt Jo Clausen-Segelke.
Wir können jetzt im Rückblick auf die entstandenen Strukturen das gut oder schlecht bewerten, aber in unserer Zeit selbst ist es wahnsinnig schwer, die Tendenzen wirklich zu erkennen und vor allen Dingen auch ihre Qualität zu erkennen. Das können wir immer nur rückwirkend. Und vorausschauend ist es, glaube ich, noch schwieriger.
Der Hamburger Tegelspark, wie eine 70er-Jahre-Wohnsiedlung Impulse setzte, von Ursula Storost. Es ist ein gigantisches Projekt, bei dem über 25.000 Manuskripte und Fragmente untersucht werden sollen, die seit dem Mittelalter über die ganze Welt verstreut wurden. Es nennt sich Vollständige Erfassung deutscher Handschriften des Mittelalters und wird vom Bund und Ländern mit insgesamt 6,5 Millionen Euro finanziert. Die Forscher interessiert nicht nur, was die Menschen damals schriftlich festhalten wollten, sondern auch, was die unzähligen Dokumente uns Neues über das Mittelalter erzählen. Hans Rubenig.
Es ist ein Mammutprojekt. Der Philologe Professor Jürgen Wolf von der Philipps-Universität Marburg und sein Kollege Nathanael Busch von der Universität Siegen wollen alle deutschsprachigen Manuskripte und Fragmente des Mittelalters zusammentragen, untersuchen und sie in eine Online-Datenbank einstellen. Seit 2 Jahren arbeiten sie bereits daran. Jürgen Wolf.
Man muss natürlich grundlegend erstmal davor sagen, wir befinden uns mit diesen Dingen, die wir bearbeiten, in der Zeit vor dem Buchdruck. Jedes Buch ist individuell, ist ein Unikat. Das Problem ist auch noch, dass diese Stücke, dass die über die ganze Welt verteilt sind. Die liegen also nicht mehr nur in einer Bibliothek, sondern die liegen von Südafrika über die USA, Russland bis nach Australien. Überall sind diese Bücher über die Jahrhunderte verstreut.
Da sich allerdings herumgesprochen hat, woran Jürgen Wolf und sein Team arbeiten, bekommen sie von überall Manuskripte und Fragmente geschickt, die digital aufbereitet sind. Die Originale lagern in etwa 1500 Klöstern, Kirchen, Bibliotheken, Museen, Archiven und privaten Nachlässen.
Beispielsweise vor kurzem wurde in Tomsk, also hinter dem Ural in der Bibliothek, ein Schnipsel einer Tristan-Handschrift aus dem späten 13. Jahrhundert gefunden. Und sie haben das sofort uns gemeldet und dann haben wir uns das genau angeguckt, haben das datiert, lokalisiert, wozu gehört das? Es wird dann in unsere Datenbank aufgenommen. Und das ganz große Problem ist, dass über die Jahrhunderte viele dieser Bücher nicht als Bücher überlebt haben, sondern zerschnitten, auseinandergerissen in Form ganz kleiner Stückchen. Und wir erfassen diese Schnipsel, wir identifizieren sie, sagen, ah, das ist das und das Werk. Wenn wir so an die höfische Blütezeit denken, mit den ganz großen Dichtern, Wolfram von Eschenbach, Gottfried von Straßburg, Hartmann von Aue, Nibelungenlied, nahezu alles, was wir aus dieser Zeit haben, liegt in Form von Müll, in Form dieser Schnipselchen vor.
Aber in diesem Bereich der Fragmente sind eben immer wieder wirklich spannende Entdeckungen zu machen. Oft sind es auch einfach Texte, die wir gar nicht kennen, ja, wo wir nichts anderes von ihnen haben als eine halbe Seite oder eine Doppelseite oder nur einen Streifen. Texte, von denen wir das Gefühl haben, hätten wir sie vollständig, wären es fantastische, großartige Klassiker.
Sagt sein Kollege Dr. Nathanael Busch. Viele Geschichten erzählten sich die Menschen untereinander, gingen von Stadt zu Stadt, bevor sie dann aufgeschrieben wurden. Und auch wenn sie einmal schriftlich festgehalten waren, wurden sie von Schreibern vervielfältigt, die nicht selten an den Werken herumdokterten, sie verbesserten, häufig aber auch verschlimmbesserten oder gar entstellten. Da kam es schon zu verschiedenen Fassungen von ein und demselben Text.
Wenn wir heute sagen, wir lesen das Nibelungenlied oder wir lesen den Parzival, ja, dann muss man sich erst einmal die Frage lesen, was liest man denn überhaupt? Welchen Text davon liest man? Denn wir haben mehrere Dutzend Nibelungenhandschriften, die unterscheiden sich immer ein bisschen.
Es ist ein aufwendiges, wissenschaftliches Verfahren zu entschlüsseln, wann und von wem ein Text oder ein Buch geschrieben wurde. Professor Jürgen Wolf erklärt, wie sie dabei vorgehen.
Der erste Schritt ist, dass man sich anguckt, ja, wie sehen die Buchstaben aus, wie sind die einzelnen Wörter geschrieben. Das ist Paläographie, also die Lehre von der alten Schrift. Und anhand der Buchstaben, der Schriftzeichen, kann man datieren. Zweiter Teil ist, man versucht, Wörter, einzelne Satzteile, wenn es nur kleine Schnipsel sind, zu erkennen, gegebenenfalls auch zu rekonstruieren. Dann ergibt sich aus bestimmten Schreibungen, Schreibvarianten der Dialekt. Damals gab es keine Hochsprache, sondern es ist so, dass man eigentlich in dem Dialekt schreibt, in dem man mehr oder weniger auch spricht.
Daher ziehen Jürgen Wolf und sein Team auch Dialektforscher hinzu, um einen Text oder ein Schriftstück zu bestimmen. Jürgen Wolf?
Wenn man jetzt dialektale Merkmale in so einem Schnipsel findet, kann man dann relativ genau zuordnen, in welchen Raum dieses Stückchen gehört. Also ob es jetzt bayerisch ist, ob es alemannisch ist oder auch niederdeutsch oder mitteldeutsch. Das sind quasi die ersten Schritte, die man geht. Und der ganz entscheidende letzte Schritt ist natürlich Identifizierung dieses Textstücks. Da wir häufig nur einzelne Worte oder sogar manchmal nur Wortfetzen haben, versucht man dann Textdatenbanken, Wort- oder Buchstabenkombinationen auszumachen und damit den Text ja dingfest zu machen, zu erkennen.
Ein ungewöhnliches Schriftstück haben die Forscher gerade entdeckt im Kloster Melk in Niederösterreich. Für Jürgen Wolf ist es ein Sensationsstück.
Es geht hier um Obszönität im Mittelalter und bisher gibt es das eigentlich gar nicht. Und nach diesem Fund wird man auch ja in unserer klassischen höfischen Blütezeit damit rechnen müssen. Der Text ist bekannt, aber er wurde bisher nach den vorhandenen Befunden immer ins 15. Jahrhundert datiert, also ins ausgehende Mittelalter, wo man auch bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen schon erwartet. Das Textstück, was jetzt gefunden wurde, ist aber viel, viel älter und passt eigentlich gar nicht in die aktuelle literaturgeschichtliche Wahrnehmung dieser älteren Zeit. Also man wird hier die Literaturgeschichte, ja, und die Geschichte des Mittelalters an dieser Stelle umschreiben müssen.
Nicht nur der Fund aus dem Kloster Melk begeistert die Forscher. Die bisherigen Schriftstücke zeigen auch auf, was den Menschen im Mittelalter vermutlich wichtig gewesen ist. Eine große Rolle spielen in dieser Zeit geistliche Texte und religiöse Schriften. Vor Jürgen Wolf liegt ein Gebetsbuch. Goldene Buchstaben zieren den Anfang eines jeden Absatzes.
Man kann es sozusagen greifen, wie wichtig den Menschen ein solches Gebetbuch gewesen ist, was ja die unmittelbare Beziehung zu Gott herstellt, was einem den Weg zu Gott ebnet. Auch wenn dieses Büchlein relativ kleinformatig war, ist doch unglaublich kostbar und strahlt auch so etwas wie Kostbarkeit, Erhabenheit, ja und letztlich Heiligkeit aus.
Das Handschriftenprojekt ist auf 20 Jahre angelegt. Alle Materialien sollen in einer Datenbank erfasst und ins Internet gestellt werden. Geplant ist es auch, dem User Hilfen an die Hand zu geben, wie man diese Texte lesen kann.
Wir sind aber auch dabei, ein Online-Tool und ein Handbuch und eine App zu entwickeln, quasi als Einsteigeoption in die Schrift- und Buchkunde, damit man auch als Laie relativ leicht zumindest das Grundwissen mitbekommt, diese Bücher, diese Schriften auch zu verstehen und aufzuarbeiten.
Vollständige Erfassung mittelalterlicher Handschriften. Hans Rubenig berichtete. Das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik kam heute von Iiro Rantala, von dem Album My Finnish Calendar. Nach den Nachrichten geht es hier gleich weiter mit den Jazz Facts. Einen schönen Abend wünscht Ihnen noch Barbara Weber.